Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway, euer Lieblingspodcast mit einem Tush-Push zurück am Donnerstag. Wie jede Woche. Wisst ihr ja, liebe Hart, aber Fairway-Gemeinde, wir freuen uns, euch heute zu einem Valentins-Special begrüßen zu dürfen. Heute am Tag des Cheddar-Käses, dem 13. Februar. Morgen ist einer von Beautys Lieblingstagen, denn dort wird die Liebe zelebriert. Und wer an diesem Tag nicht die Liebe zelebriert, der kann ja gar nicht in echt lieben. So ist es doch all die Jahre gewesen und so wird es auch dieses Jahr wieder sein. Von daher öffnen wir mit einem Rosenbouquet diese Folge und ich sage Hallo zu meinem Valentinsengel Beauty.
Ja, ich grüße dich natürlich zurück. Das hast du sehr schön gesagt.
Jetzt musst du mir aber auch noch kurz erklären, was ein Tush-Push ist, weil ich habe es nur so gelesen und aufgeschnappt.
Ja, der Tush-Push, da sind wir jetzt im Bereich vom NFL, vom Football. War der Super Bowl, genau. Und der Tush-Push ist so ein spezieller Spielzug, den da vor allen Dingen die Philadelphia Eagles perfektioniert haben. Da werden kurze Distanzen mit fast 95%iger Sicherheit überbrückt, wenn man irgendwie noch einen kurzen Raumgewinn braucht, um dann wieder ein neues First Down oder ein Touchdown zu erspielen. Und dabei schiebt quasi die komplette Einheit einen ballführenden Spieler nach vorne, um somit einen kurzen Raumgewinn zu haben. Und das ist dann der Tush-Push.
Also nichts anderes als die gute alte Polonaise.
Ja, oder unsere Hobbygolfer, das Lederwedge ist ja auch so ein kurzer Tush-Push.
Lederwedge? Du meinst das Texas-Wedge mit dem Schuh?
Ja, aber ist ja oftmals das Leder-Wedge, das Texas-Wedge wäre ja der Putter aus dem Vorgrün und das Leder-Wedge dann, um den Ball vielleicht in eine etwas bessere Ballposition zu manövrieren und das können wir dann auch als Tush-Push bezeichnen.
Ja, schön, dass du damit anfängst, denn auf dem Grün in der PGA-Tour im professionellen Männergolf ist ja auch wieder eine Diskussion entbrannt, habe ich gelesen. Sehr spannend, denn es geht um tatsächlich diesmal, also vielleicht liegt es ja auch ein bisschen an der TGL, dass die jetzt die Shotclock haben und es jetzt immer wieder um Slowplay geht und wie kann man das optionieren. Aber dort gab es ja eine wunderschöne Diskussion, dass Lucas Glover oder Glover, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, Aimpoint, unsere wunderschöne Technik Aimpoint, die beim Putten so ein bisschen hilft und über die wir auch mal eine schöne Sondersendung gemacht haben, das Ganze als unhöflich und zeitintensiv und Verschwendung kritisiert hat. Und dass er gesagt hat, das dauert alles zu lange, außerdem stochern die dann da mit ihren Schuhen vorne am Grün rum, das kann ja nicht gut sein, das sollte man weglassen. Und ich glaube, Colin Morikawa war es vor allem, der gesagt hat, also ihm hilft es halt 1000%ig, ohne das kann er eigentlich gar nicht. Aber das ist, man sieht, die Diskussion um Slowplay mit der Shotclock geht rüber und jetzt wird alles in Frage gestellt so ein bisschen, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Generationskonflikt, würde ich das fast nennen. Lucas Glover, einer der gestandenen Profis, schon gefühlte 30 Jahre dabei, sieht dann halt so neue Dinge wahrscheinlich jetzt nicht so gerne. Und die Antwort des jungen Profis, Colin Morikawa, hat mir persönlich eigentlich sehr gut gefallen. Der meinte, wenn die Leute dann der Meinung sind, dass man Aimpoint verbieten sollte, dann sollte man auch den Broomstick-Putter verbieten, also diesen langen Putter.
Was ja eher die älteren Leute tatsächlich haben.
Ne? Was ein Lucas Glover benutzt, wo nachweislich ja der Putter laut Regel nicht am Körper fixiert wird, aber die Hand ja schon am Körper eigentlich dran ist, sieht man ja in der einen oder anderen Einstellung, was ja so eine Grauzone ist. Und ja, da treffen, glaube ich, so ein bisschen die Jungen auf die alten Spieler und jeder, der, sag ich mal, das Thema Aimpoint nochmal auch genauer sehen soll oder genauer fühlen möchte, haben wir ja dann unsere Folge mit Rolf Kinkel darüber gedreht und schon eine der Folgen schon vor zweieinhalb Jahren, so lange ist das schon her, wo wir darüber gesprochen haben. Sonst auch auf YouTube sehr gut zu sehen. Da gab es mal eine Folge von den Foreplay-Golf-Typen zusammen mit Adam Scott. Ja, und da erklärt es Adam Scott wirklich in kürzester Zeit und zeigt auch so einen Ablauf vom Aimpoint, wie schnell das tatsächlich geht. Und wenn man das Ganze perfektioniert, und sicherlich braucht man auch eine gewisse Trainingszeit, um dieses Gefühl für den Slope halt auch einfach zu verstehen, dann geht das ratzfatz. Ja, dann ist das schnell passiert. Und vor allen Dingen, wo ich ja Lukas Glover gar kein Recht geben kann, ist ja, man läuft ja im Grunde nicht durch die Puttinglinie des anderen Spielers. Also diese Regel bleibt ja immer noch, dass ich mich jetzt da nicht reinstelle, wo ich will, sondern...
Obwohl das ja keine Regel ist, sondern eher ein Behave-Ding, ne? Das ist ja...
Ja, ganz genau, ja. Also, aber man sieht ja trotzdem, es wird angezeigt, wo die Puttinglinie des anderen Spielers ist. Und da wird ja auch gar nicht wirklich eingegriffen, dass der Ball beeinflusst wird. Und das ist ein interessantes Thema gerade. Man sagt ja so schön, Shots fired. Und die kamen halt auch bitterböse zurück. Denn wenn man natürlich einmal sowas streut, dann kann man sicher sein, dass da auch die Golfmedia, vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt der Saison, auch jemanden sucht und mit Sicherheit auch jemanden findet, der direkt auch darauf zurückschießen kann. Und ich hätte jetzt persönlich nicht gedacht, dass es Colin Morikawa ist, aber er hat uns da wieder mal etwas Besseren belehrt und gezeigt auch, dass er, sag ich mal, schon jemand jetzt ist, der dafür auch einsteht, der wahrscheinlich auch schon auf der Tour eine gewisse, ja, Stimmlast hat. Und somit auch Aimpoint so ein bisschen gestärkt hat, denn das ging natürlich viral, weil so schnell, ja, ja, wie das mit Lukas Glover online war, gab es dann natürlich auch unglaublich viele Posts, die dann Colin Morikawas Presserunde gezeigt haben. Und das war schon ein Statement. Und ich bin gespannt, oder vielleicht stummt es jetzt Ganze so direkt ab, weil diese Ansage war halt, glaube ich, klar und deutlich und hat mir persönlich sehr gut gefallen. Weil du weißt ja, ich bin ja auch ein Freund des klaren Wortes und da wurde direkt mal schön zurückgefeuert.
Apropos Boomer-Putter, da habe ich auch was für dich, Beauty, und vielleicht für alle da draußen, die sich Equipment gekauft haben, was kein Mensch braucht. Nämlich, es gab jetzt eine Klarstellung, die sozusagen von der Regel 10.2 in Kraft tritt ab 1.1. Nämlich, es betrifft den selbststehenden Putter als Ausrichtungshilfe. Du erinnerst dich, es gab so vor, weiß ich nicht, 2-3 Jahren so einen Trend, dass auf einmal diese mega schweren selbststehenden Putter, also du kannst den Putter aufsetzen und der bleibt dort quasi stehen, hat natürlich dann die Ausrichtungslinie oben, dann kannst du hintergehen, nochmal genau gucken, wieder hin. Haben sich ein paar geholt, also ich habe den selten gesehen, aber schon hin und wieder. Und das ist jetzt verboten, den als Ausrichtungshilfe zu nehmen. Ja, also ich kann nur sagen, Gott sei Dank, weil das hat ja ewig gedauert, also dann stellst du deinen Putter hin und guck mal, der steht von alleine, alles so. Applaus, wirklich, klasse, ja. Wahnsinn. Ja, dann dahinter geguckt und noch 7-mal und dann ja den Putter daneben gehauen, wie halt immer. Also, wie immer, man kann den Ball ausrichten mit der Linie auf dem Ball oder irgendwas anderem, aber man darf den Putter nicht dafür hinsetzen und stehen lassen. Also alle, die diesen selbststehenden Putter haben, liebe Boomer, tut uns leid, könnt ihr nicht mehr regelkonform benutzen. Ich finde, es ist kein Verlust für die Golfwelt, weil die haben mir eh nicht gefallen. Was sagst du dazu?
Ja, das Gute für die Leute, die sich dann auch, sag ich mal, diesen Thorshammer zugelegt haben. Das Golfbag wird jetzt wieder um 17 Kilo leichter.
Ja, richtig.
Ja, also, weil der Bleikopf kann jetzt wieder weggestellt werden. Das habe ich in den vergangenen Jahren auch das ein oder andere Mal gesehen und hat mich auch eher irritiert als jetzt interessiert, wie das Ganze funktioniert, weil du hast schon richtig gesagt, da wurde es halt dann doch auch ja, sehr konfus teilweise. Aber Regelanpassung glaube ich halt auch einfach eher in die Richtung ja, Game Speed, ja, Pace of Play. Und dagegen zu wirken, dass man sieht es ja auch auf den Touren, dass Putten mehr wieder als Kunst auch angesehen wird. Sicherlich, Aimpoint und so gibt einem dann immer noch so eine gewisse Hilfe, aber auch auf den Touren mit dem Verband der dieser Green Books und alles, ist es, glaube ich, schon eher wieder so, dass Putten eine Kunst wird, die man halt auch trainieren sollte. Und ja, Pace of Play, ein ganz wichtiges Thema, nicht nur auf dem Weg zum Grün, sondern vor allem auch auf dem Grün. Das ist natürlich immer auch an alle die gerichtet, die ja, während ein anderer Spieler sich auf einen Putt vorbereitet, dort den Hans Cook in die Luft machen und sich nicht schon auf ihren Putt vorbereiten, denn das gehört halt auch schon dazu. Wenn der andere da am Gucken ist, verbietet mir das keiner, mich selber schon mal um meinen Putt zu kümmern, schon gewisse ja, Punkte mir anzuschauen, Slope, bergauf, bergab, all die Dinge, die einem dann nicht erst einfallen, wenn der Putt unterwegs ist oder der andere Spieler seinen Ball markiert haben, weil dann fangen ja oftmals die Leute erst an, sich um ihren eigenen Putt zu kümmern. Und das kann man immer wieder nicht oft genug sagen. Das sage ich auch immer den Spielern, die mir da eine Frage stellen im Turnieren oder auf normalen Runden, wenn man Richtung Grün ist. Das Lesen des Grüns beginnt ja eigentlich schon mit der Annäherung zum Grün, wenn ich da hinlaufe. Ja, schon dort kann ich erste Eindrücke sammeln. Wie ist die Grünoberfläche? Wie ist die Ondulierung? Wie ist das gesamte Loch dort aufgebaut? Und je schneller ich begreife, dass ich da schon wichtige Informationen für mich sammeln kann, desto besser kann ich dann letztendlich mich auch um meinen eigenen Putt kümmern. Und du hast es richtig gesagt. Ich finde es auch gut, dass diese Putter jetzt sozusagen, ja, die können ja noch gespielt werden, nur sie dürfen halt nicht mehr abgesetzt werden. Und ich glaube, da wird dann der ein oder andere mit der Zeit der Runde in den Armen etwas schwächer, weil wenn dann da dieser 17-Kilo-Kopf die ganze Zeit in der Luft gehalten werden muss, könnte es schon auf die Unterarme gehen.
Ja, du darfst ihn abstellen, aber halt nicht als Ausrichtungshilfe. Naja, gleichzeitig wurde, glaube ich, auch nochmal klargestellt, dass du ja auf dem Fairway und Co. Schläger hinterm Ball abstellen darfst, also Schlägerköpfe, um Stand einzunehmen. Da gab es ja auch immer mal Diskussionen, ob das jetzt auch eine Ausrichtungshilfe sei. Ist ja natürlich Quatsch. Also es hilft ja natürlich wenig, wenn der Schlägerkopf dann da steht. Und gibt es ja manche, die dann auch so schlau sind, erstmal den Schlägerkopf aufsetzen, hinter den Ball gehen, dann um den Schlägerkopf so rumtänzeln, dann den Stand einnehmen, wo ich mir auch sage, ja gut, aber in der Zwischenzeit hast du den Schlägerkopf bestimmt um 10 Grad verschoben, wer weiß. Und dann stehst du eh irgendwo hin. Also anyhow. Ansonsten bin ich ja jemand, der lieber beim Putten ein paar Sekunden länger guckt als auf dem Fairway. Da bin ich ja so, komm, lass hingehen, schlagen, los geht's. Aber wie siehst du denn das so in den normalen Runden? Du hast ja so die Wochenends-Rentner-Flight, da ist ja jeder Schlag gleich schnell, nämlich hinschießen weiter und nach 10 Metern weiterschlagen und irgendwann ist der Ball im Loch. Nimmst du dir auf dem Grün auch tendenziell mehr Zeit als für deine Fairway-Schläge und Drives?
Im Grunde nicht, weil die Zeit der Vorbereitung verändert sich ja jetzt nicht vom Fairway oder von der T-Box zum Fairway zum Grün. Ja, die ist ja im Grunde immer gleich. Mit dem Unterschied ist, wenn ich als erster Spieler am Grün dran bin, habe ich da vielleicht 10 Sekunden mehr Zeit, um mich da erstmal zu positionieren und alles. Aber sonst versuche ich schon, Routinen so einzutrainieren, dass sie im Grunde vom zeitlichen Umfang gleich sind, weil nichts ist dann schlimmer, wenn ich dann da auf einmal viel langsamer bin. Ja, weil eine normale Vorbereitung, ob es jetzt ein Drive ist, ob es jetzt ein Eisenschlag ist oder ein Putt, sollte schon für den Kopf auch gleich sein, weil so kann mein Kopf halt auch klarer und sauberer durch den Ball durchgehen, als wenn ich da jetzt auf einmal völlig langsamer und völlig was anderes mache, wenn ich jetzt auf einmal den Putter an der Hand habe. Das kann mich dann schon blockieren und das Putt-Ergebnis negativ beeinflussen.
In der TGL, jetzt kleiner Themensprung, ist ja diese Woche nichts passiert. Die Genesis Open läuft gerade und die meisten Spieler sind halt dort, da pausiert die Tour. Wollen wir mal auf die Genesis Open irgendwie eingehen? Hast du da dir was angeschaut?
Ein Punkt wollte ich aber noch sagen zur TGL. Gut.
Ja, los.
Ich glaube, für die kommenden Wochen werden dort sehr entscheidend sein, denn was jetzt in den ersten Wochen doch immer wieder aufgefallen ist, sind Fehlkalkulationen und Misreads mit den Simulatoren. Und es wird jetzt interessant zu sehen sein, dass dieses Problem aus der Sicht der TGL schnell ja, gelöst wird, denn es kam jetzt schon vermehrt vor, dass Schläge wiederholt wurden, ja, oder dass es da halt auch wirklich Fehlberechnungen gab, was halt jeder Simulator auch mal machen kann. All die, die jetzt in der Winterzeit auch mal Indoor irgendwie gespielt haben, da gab es dann vielleicht auch schon mal diesen Moment, dass man da nicht ganz so sicher war, ob dieser Ball jetzt so wirklich geschlagen wurde, wie er angezeigt wurde. Und das ist mir halt dort aufgefallen. Speziell war es da ein Schlag von Tommy Fleetwood und auch ein Schlag von Tiger Woods, wo die Spieler sofort wussten, dass das jetzt eine Fehlberechnung war. Und das könnte, glaube ich, für einen längeren Zeitraum und für die Zukunft ein entscheidender
Punkt in den kommenden Wochen sein. Wie geht man damit um, ne? Ich erinnere mich, ich habe ja mal im Indoor-Simulator einen 6-Kilometer-Drive geschlagen, wenn du dich erinnerst. Mhm. Er ist ja geflogen und geflogen und geflogen. Ja. 6 Kilometer waren es, glaube ich.
Was die Hafis aber nicht wissen, wir haben ja auch schon des Öfteren zu sagen, sonst schlägst du ja eigentlich immer nur 4,5 Kilometer deine Drives.
Richtig. Und
da wussten wir sofort, das stimmt irgendwas
nicht. Das kann was nicht stimmen. Ja, das war irgendwie ein irgendwie missratener Schlag nach rechts und der Simulator wusste auch nichts mit anzufangen. Und auf einmal ist er dann außerhalb des Golfplatzes irgendwohin in das Nirvana des Game Designs geflogen. Ja, und das ist natürlich, sag ich mal, Technik, die dann nicht das 100% wiedergeben kann, zwar sehr genau, aber manchmal backt halt das auch so ein bisschen rum, ne? Und wie geht man damit um und was macht man da? Macht man Rehit oder sagt man so, nee, das passt schon? Und ja, das ist so die Schwierigkeit.
Ja, du hast dann schon richtig gesagt, das kann passieren, aber auch hinter diesem Aspekt, welche Zukunft steckt jetzt hinter diesem Projekt, müssen diese Punkte natürlich minimiert werden und es wird spannend zu sein, ob man jetzt diese Off-Week bei der TGL nutzen konnte, das auch vielleicht zu klären über eine Abdeckung eines anderen oder mehrere Simulatoren, die dann dort stehen, wird interessant sein, denn die Top-Spieler der TGL sind natürlich diese Woche bei den Genesis Open, du hast es richtig gesagt, nach dem Tod von Tigers Mutter war ich zuerst natürlich schon überrascht, dass er sich angemeldet hat, dass er dort starten wird. Jetzt kann er.
Ja, ist ja auch sein Event ein bisschen, ne?
Genau, richtig, ja. Ja, er ist ja da Host und unterstützt es der Ganze eigentlich auf dem Rivera Country Club, der jetzt durch die Brände in Los Angeles nicht bespielt werden kann. Somit wechselte man jetzt Richtung Torrey Pines. Aber jetzt kam ja auch die Korrigierung. Er hat sich via Social Media, wie man das heutzutage natürlich macht, an die Presse und an die Fans gerichtet, dass er zum einen noch nicht mental infolge des Todes der Mutter sei und auch noch nicht körperlich in der Lage ist, dort zu spielen, was natürlich komplett verständlich ist. Wie schon gesagt, ich wäre überrascht gewesen, wenn er dort aufgetiet hätte mit all dem Rummel und Media-Trubel, der da immer ansteht. Und das könnte wieder eine Top trotzdem Veranstaltung werden, denn das Who is Who ist dort wieder angemeldet und top besetzt und man kann gespannt sein, wie das Ganze da abläuft, ja.
Auf jeden Fall. Ganz spannend noch für die TGL, kann man ja sagen, da findet das nächste Spiel am 17. Februar statt. Diesmal treffen dann Atlanta Drive Golf Club auf Los Angeles Golf Club aneinander und ich glaube, dass Hideki Matsuyama auch das erste Mal spielen wird, aber ich glaube auch sein Debüt dann im Spiel, hatte ich das gelesen, möchte mal gucken. Wo wir jetzt aber bei Teamkollege von McIlroy sind, können wir auch noch mal was aufgreifen, was sehr interessant ist, denn diese Woche hat unser Rory, der ja auch für seine kontinuierlich gleichbleibende Meinung bekannt ist, einfach da ein Fels in der Brandung quasi. Einst ein Kritiker von Live Golf und jetzt sagt er, er wäre jetzt proaktiv für eine Wiedervereinigung. Vor anderthalb Wochen gab es ja da von Adam Scott und Monahan auch einen Move Richtung US-Präsident Trump, die ihn offiziell gebeten haben, im Sinne dort zwischen Live und also dem PIF aus Saudi-Arabien und der PGA Tour zu vermitteln für einen Merger, weil das scheint dort ein bisschen festgefahren zu sein. Und ja, Rory hat jetzt, glaube ich, die finanziellen Vorteile erwähnt, die der Wettbewerb zwischen den Touren gebracht hat. Ne? Und ja, ein Wunder, ein Schelm, wer da Böses denkt. Erst gesagt, geht gar nicht. Und jetzt so, naja, es gibt ja mehr Geld, eigentlich doch nicht so schlecht. Also, was schert mich das Geschwätz von gestern, ne?
Ja, absolut. Und er hat es halt gesagt, dass wäre die Lift-Tour nicht entstanden, man jetzt wahrscheinlich nicht um einen Preispool um die 20 Millionen Dollar spielen würde. Das ist ja schon immer das, was wir auch gesagt haben. Konkurrenz
er wiederholt
lebt
uns
dann dieses
nur.
Geschäft. Ja, er hört uns wahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Ich liebe einen großen
Konkurrenz. Er lernt
auch an Erica.
Deutsch dadurch. Ja. Dass Konkurrenz natürlich das Geschäft da immer wieder belebt und dass es dadurch interessant wird. Und ein weiterer Punkt, der natürlich interessant wurde, sind jetzt nicht nur die Fakten, dass Trump mit Tiger gespielt hat, sondern auch, dass natürlich auch die Gespräche gelaufen sind, wie man in Zukunft die ganzen Spieler wieder integrieren kann. Und auch da dreht er, sage ich mal, so ein bisschen die Worte, die er noch vor einigen Monaten hatte, wo er der Meinung war, dass man die Spieler, die sich quasi gegen die PGA-Tour entschieden haben, dass man die gar nicht mehr braucht. Ja, wenn sie sich halt dafür entschieden haben, auch bei LIV zu spielen, dann sollen sie halt gehen. Jetzt ist er in den Presserunden eher wieder zu hören, dass man schon daran interessiert ist, diese Top-Spieler, wie ein Bryson DeChambeau zum Beispiel, wieder auf der Tour zu begrüßen. Und da merkt man dann, glaube ich, halt auch, dass das ganze Konzept, was hinter LIV steht, wie die Spieler auch auf den anderen Social-Media-Plattformen produktiv sind und was für den Golfsport machen, dass man so natürlich das auch auf der PGA-Tour wieder nutzen kann, um die Interesse dort auch wieder ein bisschen zurückzuholen. Denn eins ist ganz klar, die Interesse an der PGA-Tour hat in den letzten 2 Jahren, glaube ich, schon enorm abgenommen. Ja, das zeigen jetzt nicht nur Beiträge in irgendwelchen Social-Media-Foren oder YouTube etc., sondern es zeigen halt auch einfach TV-Zahlen, die man einsehen kann, dass die Zahlen und auch die Interesse an PGA-Tour-Events enorm abnehmen. Ja, und dass da kaum jemand noch auf der Couch sitzt und freiwillig, wie wir schon oft besprochen haben, dort 5,5 Stunden Runden mit ansehen wollen. Und das könnte in den nächsten Wochen noch interessant werden. Du hast es richtig gesagt, es scheint so ein bisschen wie festgefahren zu sein. Wer macht jetzt den ersten Schritt auf den anderen zu? Und was passiert jetzt mit den LIV-Tour-Spielern? Denn eins hat sich auch entwickelt. Die Majors öffnen, unabhängig von der PGA-Tour, sich gegenüber der LIV-Tour. Und es gibt Möglichkeiten, dass LIV-Tour-Spieler anfangen können, sich für Major-Turniere zu qualifizieren. Ja, über Ranglisten, über Qualifizierungsturniere, weil natürlich auch diese Venues mitkriegen, dass die LIV-Tour-Spieler nicht nur absolute Top-Spieler sind, das sieht man immer daran, dass wenn diese Spieler bei DP World Tour Turnieren oder so antreten, dass im Grunde einer immer von denen auch um den Sieg mitspielt, wenn nicht sogar den Sieg holt, was interessant ist. Ja, dass am Ende sich die Klasse halt immer wieder durchsetzt.
Ja, klar. Und ich meine, gerade jetzt Bryson DeChambeau ist ja jetzt auch famous und good buddy with Mr. Trump. Hat man ja in seiner YouTube-Folge gesehen, in der er mit Donald Trump zusammengespielt hat. Und Rumors zufolge soll Donald Trump ihm auch angeboten haben, seine Hole-in-One-Challenge übers Weiße Haus irgendwie nachholen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber mittlerweile könnte ja alles stimmen. Also ich fände es auf jeden Fall witzig, wenn Bryson DeChambeau übers Weiße Haus das Gleiche probiert wie über sein Wohnhaus. Kam bei Social Media auf jeden Fall diese Meldung, ob es stimmt oder nicht, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber ja, also du siehst ja allein so an Social Media Präsenz oder an Öffentlichkeitspräsenz sind ja so ein Köpker und DeChambeau und Co., die alle auf der LIV-Tour sind, genauso groß und weit vertreten wie die PGA-Tour, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen mehr teilweise. Deswegen kann man sich das auch gar nicht leisten, auf diese Leute zu verzichten, auch in den Majors nicht. Und so ein Merger macht langfristig einfach nur Sinn.
Absolut. Und du siehst ja halt auch, was diese Hole-in-One-Challenge ausgelöst hat.
Absolut.
Im Nachgang gab es ja noch eine Hole-in-One-Challenge für einen Follower. Der hat ja dann auch gelocht für 100.000
Dollar. Ne?
in Folge der LIV-Saisoneröffnung jetzt in Saudi-Arabien haben die, glaube ich, gespielt, in Jeddah, gab es diese Challenge am Flughafen über den offiziellen LIV-Charter.
Da durfte man ein Familienmitglied aus dem Gefängnis frei rausholen.
Ja, und ja, mittlerweile glaube ich schon, dass alles da möglich ist, ja, auch übers Weiße Haus. Man darf halt nicht vergessen, was das medial für Höhen dann zieht, für Klicks. Und mittlerweile, wir wissen es ja alle leider, machen ja Klicks mehr aus als der Inhalt der Nachricht. Ja. Und ja, da kann man dann schon sehen, wo das Ganze hinführen kann. Und ja, Bryson DeChambeau, einer, glaube ich, wenn nicht gerade aktuell sogar der größte Golfer, der unterwegs ist, medial, unabhängig von Tiger, an den ja niemand von den Zahlen rankommt, aber sonst von den anderen Spielern, übertrumpft er meiner Meinung nach sogar auch Scotty Scheffler, Rory McIlroy und wie sie alle heißen, einfach durch seine mediale Präsenz. Ja, dass er auf YouTube, auf den Social Media Accounts so viel Content und sich so öffnet für Zuschauer, Fans, das war bisher eigentlich noch nicht der Fall. Und das ist im Jahr 2025, glaube ich, der neue Weg, dem dann halt auch die PGA Tour so ein bisschen nachgehen möchte. Ja, auch in Zusammenarbeit, wir kommen schon fast zum nächsten Punkt, das passt heute alles so, zur neuen Full Swing Series, was natürlich da halt auch ein wichtiger Punkt ist. Ja, der Kampf um die US Open und Bryson DeChambeau, der, sag ich mal, so ein bisschen der Counterpart zu der PGA-Tour ist.
Ja, Netflix hat tatsächlich die Season 3 angekündigt. Der Trailer ist auch schon draußen. Kommt bald auf Netflix. Also das scheint so ein Evergreen zu sein, der gut funktioniert, Full Swing. Aber klar, funktioniert einfach wunderbar. Ich bin gespannt, ob es wieder welche Episoden dabei sind und ob es wieder eine Episode gibt, die mich irgendwie besonders challenged. Aber was ich noch dir sagen wollte zum Thema Klicks, weil du es gerade gesagt hast, dass Klicks mittlerweile mehr wert sind als was anderes. Ich habe aus der Filmwelt noch ein ganz witziges Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Das war letztes Jahr auf dem Hongkong-Filmmarkt und jetzt ist es schon hier, kommt es langsam zu Berlinale und Co. in den Medien. Es gab nämlich von China einen Exportschlager, da gibt es 60-Sekunden-Dramas. Also wirklich 60-Sekunden-Dramas, die komplett hochwertig produziert wie Kino-Content sind. Und die haben mehr Klicks als US-Filme, die im Boxoffice sozusagen kommen. Also du hast mit 60-Sekunden-Filmen heutzutage mehr Klicks als ein Kinofilm bei der Eröffnung an der Kinokasse. Und das ist doch schon mal einfach eine Sache, wo du sagst, okay, alles klar. Webseries 60 Sekunden als Story, so wirklich in ganz kleinen, kurzen Episoden. Dahin geht's, also es verdichtet sich immer weiter, es wird immer kleiner, knapper, was du, finde ich, an der TGL auch wunderbar siehst, auf 2 Stunden runter reduziert das ganze Golfmatch. Und was Bryson mit seiner Hole-in-One-Challenge gemacht hat, ist ja wirklich jeden Tag so eine kleine, kurze, hier 15 Schläge übers Haus, aber du bist immer jeden Tag dabei gegangen, daily, weil du gesagt hast, hey, da ist was, das interessiert mich und das hat mehr Leute engaged als so ein komplettes Turnier über 8 Stunden. Ne? Von daher ist interessant, dieser Trend, der wirklich auf Kürze, Prägnantheit und Wiederholbarkeit geht, weg von diesen 8-9-Stunden-Events, wo man einfach auch hart einschläft manchmal auf dem Sofa und sagt, oh, habe ich was verpasst, auch jetzt führt der, wo wirklich nur Majors noch vielleicht so ein bisschen den Spannungsbogen hochhalten. Von daher, ja, das ist medial in den Sehgewohnheiten auch gerade sich am Verändern. Und ich meine, du kennst ja, wenn du irgendwie Instagram und Co. aufmachst, da sind ja auch diese Creator, die einfach in Loops in 60 Sekunden oder 45 Sekunden dir irgendeine kurze Geschichte erzählen. Das ist so ein bisschen in die Richtung, die es geht, ne?
Ja, weil ich glaube halt, dass die Zeit mittlerweile halt immer kostbarer wird. Und dann sind solche kurzen Ausschnitte oder sei es eine Full-Swing-Folge, die meiner Meinung nach, glaube ich, so zwischen 45 und 50 Minuten immer war, dann halt doch lieber gesehen, als jetzt eine 4,5 Stunden Golfübertragung, es sei denn, es ist ein Major, weil die haben halt immer noch einen anderen Stellenwert. Da ist dann halt auch das Spielerfeld anders aufgestellt. Und ich glaube, die Kunst wird es sein, in der Zukunft etwas zu finden, das die ganze Sache halt noch interessanter macht. Ja, sei es dahingestellt, dass das LIV-Prinzip, dass alle gleichzeitig starten, ist, glaube ich, ein guter Punkt. Denn so hat man die ganzen Spieler gleichzeitig auf der Anlage und jetzt nicht wie das PGA-System immer noch so. Man hat die Vormittagswelle und die Nachmittagswelle. Wie willst du das medial, sag ich mal, oder vom TV her aufarbeiten, um halt nicht so einen 10-Stunden Übertragungstag zu haben, wie es meinetwegen auch bei den Open ist, wenn man da 14 Stunden Golf gucken kann bei den British Open. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der interessant wird. Und auch nochmal McIlroys Kommentar dort aufzunehmen, der ja gesagt hat, dass Trump im Grunde gesagt hat, dass er kein Fan von Liv ist, aber er halt schon möchte, dass die beiden sich wieder annähern, weil er die Top-Spieler in den USA sehen möchte, kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, jetzt geht's halt im Grunde nur noch um den Preis. Ja, was sind ja beide Touren bereit, an Prozenten abzugeben beziehungsweise an Prozenten haben zu wollen? Und da wird man sich, denke ich mal, schon einigen. Und dann wird's interessant zu sehen sein, wie will man die Spieler wieder zusammen in irgendwelche Turniere integrieren, um nicht irgendwelche Spieler, die jetzt loyal die letzten Jahre meinetwegen zur PGA-Tour gehalten haben, auf einmal dann vor den Kopf zu stoßen und sozusagen auszuladen. Weil ich glaube, das kann dann schon zu einer Spaltung des gesamten Systems führen.
Und naja, somit wenn genug Geld dann halt da ist, dann werden die sich schon alle vertragen am Ende wieder.
Das, mit Sicherheit.
Aber da sehe ich nicht das
Problem. Im Grunde werden ja, wie es so schön auch in allen anderen Bereichen der Welt ist, die Reichen werden da halt noch reicher und die Armen werden dann halt noch ärmer, ja. Und das ist dann halt letztendlich das Produkt. PGA Tour sieht dann halt, glaube ich, schon vor, eher Unterhaltung und Entertainment zu haben, ja, vielleicht zu versuchen, das, wie es die Waste Management Open darstellt, dort Stimmung zu haben, dass man das versucht, dann auch auf die PGA-Tour Woche für Woche übertragen zu können.
Aber nochmal zurück auf den Shotgun-Start, der bei Liv startet. Hast du nicht das Gefühl, wenn alle gleichzeitig starten, dass man ein bisschen den Überblick verliert? Wer ist gerade wo? Wer schlägt gerade was? Oder, also ich meine, Augusta macht es ja ähnlich. Die haben ja diese wunderbare App, wo du dir selber angucken kannst, wen schaue ich mir gerade an, wo ist der inklusive Grafiken und Second Screen. Ich find's aber dann trotzdem immer noch ganz schön, entweder diese Highlight-Löcher mir anzugucken und die Flights, die durchkommen, oder halt bei einem Featured Flight zu bleiben, was man ja auch noch machen kann. Aber so, wenn jetzt alle gleichzeitig spielen, könnte es auch so ein bisschen confusing sein, beziehungsweise die nicht relevant sind fürs Leaderfeld, blendest du dann aus. Das müsste dann einfach eine gute TV-Steuerung geben, ne?
Ja, ich glaube, das ist die Zukunft, dass man dort noch mehr Wahlmöglichkeiten hat, ja, dass es da noch mehr Optionskanäle gibt, dass man dem Beispiel der Masters-App so ein bisschen folgen kann, dass jeder Zuschauer individuell seine Spieler aussuchen kann, den er dann folgt. Ja, also ich glaube, wir alle wissen es, dort werden da manchmal Spieler eingeblendet, die einen im Grunde gar nicht interessieren. Dann weiß man oft, dass es jetzt ein spezieller Schlag werden könnte, dass der Ball eventuell reingeht. Das ist ja dann halt oft so, wenn dann halt, sag ich mal, so ein bisschen die Lücken gefüllt werden und dass man dann schon ähnlich, wie man es auch auf der PGA-Tour mit den Featured Groups-Übertragungen auf dem frühen Nachmittag jetzt bereits die Möglichkeiten hat in Deutschland über Sky, dort Topspieler halt den ganzen Tag zu verfolgen, dass man dann in der Zukunft sicherlich daran arbeitet, wie kann ich das medial aufarbeiten, weil ich glaube schon, dass es logistisch sehr schwierig ist, das umzusetzen, weil es halt auch eine enorme Menge auch an Daten, die dann da anlaufen, dass man halt einfach seine Übertragung selber mitgestalten kann. Und sicherlich wird es dann auch Statistiken geben, dass es Spieler gibt, die gar keiner anguckt, ja, und dass es bestimmte Spieler gibt, die halt fast nur geguckt werden. Aber das ist dann halt auch das Produkt. Dann sieht man halt auch ähnlich, denke ich mal, wie im Fußballbereich, dass man dann eine Art Pool von TV-Geldern dann gibt. Ja, dass es dann Anteile am TV-Geld gibt für bestimmte, ja, Sehzeiten. Und Das könnte, glaube ich, interessant werden, um das Produkt Golf für den Nutzer noch interessanter zu machen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, es gibt halt wirklich Wochen, wo Spieler da sind, die niemand sehen will und die halt auch kaum einer kennt. Und dort sieht man jetzt, dass es kaum Einschaltquoten gibt. Und ich glaube schon, dass für die Zukunft es auch für Golf besser wäre, wie für andere Sportarten, dass man eventuell das Angebot zum Schauen noch mehr limitiert. Weil wir wissen es alle, es, glaube ich, 2 oder 3 Wochen im Jahr gibt es gerade kein Golf zu sehen am Wochenende oder in den Wochen. Und das ist meiner Meinung nach zu viel. Ja, also der Markt ist komplett übersättigt und der Nutzer ist gar nicht mehr interessiert, dort eventuell Golf anzumachen. Und da wird es interessant sein, wie kann ich das Ganze umsetzen, dass ich das Ganze ein bisschen limitierter mache, so ähnlich wie es mit den Elevated Events jetzt ist, weil dort sind ja die Einschaltquoten immer noch sehr gut.
Apropos Elevated Events, in nur 56 Tagen beginnt das Augusta National Turnier, das Masters, 10. bis 13. April. Yo, dann Beauty, würde ich sagen, wir machen mal Schluss für heute. Ist ja auch schon langsam über Zeit. War schön, dass ihr wieder da seid. Ich würde sagen, nächste Woche treffen wir uns wieder und sprechen weiter über Golf. Ich sag mal allen Tschüss, du darfst nur auch noch allen Tschüss sagen.
Ja, heute kompakt und wir waren wieder da. Ich hoffe natürlich, ihr hattet euren Spaß und wir hören uns dann jetzt wieder ab nächste Woche.
Irgendwie wöchentlich. Nächste Woche,
ja,
genau.
Das werden wir machen. Fast. es könnte natürlich sein, dass es nicht am Dienstag, nicht am Mittwoch ist, vielleicht am Donnerstag. Lasst euch überraschen.
Ja, es ist wie so eine Praline. Weißt du, die musst du einfach wertschätzen. Das ist so eine leckere Praline, die gibt's nicht immer.
Im neuen Jahr wollen wir dort überraschender sein und seid gespannt, was in den nächsten Wochen alles noch kommt. Bis dahin, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.